Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights. Mein Name ist Katharina Osterhammer. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über große Recherchen und stellen unseren Gästen Fragen zum Journalismus, die ihr euch vielleicht auch stellt. Heute ist bei uns der Investigativjournalist Jean Peters zu Gast. Hallo Jean.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Anfang letzten Jahres, also 2024, sind in Deutschland Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Und der Auslöser war ein Text bei Korrektiv, für den du mitverantwortlich bist. Der ist erschienen unter dem Titel Geheimplan gegen Deutschland. Der Text hat deswegen so hohe Wellen geschlagen, weil er ein geheimes Treffen enthüllt hat. Mit dabei waren rechte PolitikerInnen aus der AfD, CDU-Mitglieder, rechtsextreme AktivistInnen, auch aus dem Ausland und auch Unternehmer mit viel Geld.
Und besprochen haben die Pläne, wie man sogenannte Remigration, also die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland, anstoßen kann.
Das also vorab und vor allem auch vorab für uns als Reportageschule Reutlingen liegt die Hauptaufmerksamkeit, die auch die Gesellschaft bei diesem Text haben sollte, auf dem, was der Text enthüllt hat. Trotzdem, weil wir im Podcast von JournalistInnen für JournalistInnen sind, wollen wir heute nochmal über ein paar handwerkliche Fragen der Recherche reden. Kritiker haben nämlich Korrektiv vorgeworfen, dass ihr lieber große Narrative bedient habt, statt detailreiche Beweise aufzuführen. Und dass ihr das gemacht habt, damit der Text eine große Wirkung hat. Korrektiv weist es zurück. Wir wollen aber die Debatte zum Anlass nehmen, um Storytelling und Aktivismus im Journalismus nochmal zu diskutieren mit dir. Das wissen wahrscheinlich eh viele unserer Hörerinnen. Storytelling ist eine Art zu erzählen, so kann man es vielleicht beschreiben. Also es macht aus Fakten spannende Geschichten und fügt sie ein in ein größeres Narrativ, welches das bei euch sein könnte. Da kommen wir später noch drauf. Und wir haben uns aber vor dem Hintergrund eben gefragt, braucht es in einem Text wie dem von euch, von Korrektiv, Storytelling, um Menschen zu erreichen? Und wo spitzt Storytelling vielleicht zu sehr zu? Und daran anknüpfend, wann werden dann journalistische Formate vielleicht zu Aktivismus? Jetzt aber erstmal ganz zurück an Anfang, bevor der viele Zuspruch zu eurem Text kam, die Empörung auf den Straßen und auch die Kritik aus der Medienbranche. Jean, du warst verdeckt in der Villa Adlon in Potsdam, als sich dort die Rechtsextremen und Reichen im Geheimen getroffen haben. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du da einfach zur Tür reinmarschiert und hast dann mit ihnen Kaffee getrunken und mit Bier angestoßen? Nimm uns mal mit, wie war das?
Ja, also erstmal muss man sich überlegen, will ich da überhaupt undercover rein? Ne? Also ist es ethisch, rechtlich, ist es gegeben, dass man da undercover reingeht? Das ist ja keine leichte Entscheidung, keine leichtfertige. Und da muss man erstens einen hohen gesellschaftlichen Relevanzfaktor erkennen und man darf nicht anders an die Informationen rankommen können. Ich würde als Drittes auch immer sagen, nicht nach unten treten. Also ein kleiner Anglerverein, der ja vielleicht auch eine große Korruption in deinem Anglerverein macht, da würde ich als Spiegelverlag nicht reingehen. Ich würde als Böhmermann jetzt nicht auf einen Imker losgehen. Das ist irgendwie, finde ich, schwierig, da so nach unten zu treten. Aber da war es gegeben, denke ich. Das waren AfD-Funktionäre, die sich trafen und es ging um eine Strategie, also ein Strategiegespräch für die Wahlen. Das war deutlich aus den Briefen schon zu erkennen. Und gut, dann haben wir uns entschieden, wie kommen wir rein. Wir haben verschiedene Wege abgewägt. Es gab einen Haustechniker, der ausgeschrieben war. Das war ein bisschen zu kompliziert.
Habt ihr euch nicht für geeignet? Keine technischen Skills?
Na, man braucht jemanden, der das trägt. Man braucht jemanden, der diese Rolle übernimmt, über wahrscheinlich ja, 2 oder 3 Monate, bereit ist, dort reinzugehen und dort zu arbeiten tatsächlich. Mhm. Ja. Und da braucht man vielleicht, wenn man das als Firma macht, nicht selbstständig, dann eine Handelsregisternummer und so weiter. Also sind verschiedene Herausforderungen, um sowas aufzubauen. Also undercover, ich verweise immer gerne auf das Stück der Chicago Sun. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Mirage Tavern, also die halluzinierte Taverne. Da haben die eine ganze Kneipe einfach aufgemacht. Alle Journalisten haben gearbeitet 3 Monate lang in der Kneipe in Chicago, um Korruption aufzudecken. Die haben die gesamte Kneipe verwanzt, mehr oder weniger, und alles dokumentiert, eine 26-tägige Serie rausgebracht. Das ist, um nun zu sagen, das ist auch möglich, ne? Das ist sozusagen weit gedacht. In dem Fall war es relativ einfach. Wir haben Zimmer gebucht über booking.com.
Und habt dann einfach Zeit verbracht, habt Urlaub gemacht in dem Haus, in dem auch Neonazis getagt haben.
Ja, mehr oder weniger. Also ich war dort alleine. Meine Kollegen waren natürlich alert. Da gab es eine Backoffice, das gehört auch dazu bei Undercover-Einsätzen. Es gab mehrere Sicherheitsüberlegungen. Und ich habe dann dort für 2 Nächte Zimmer gebucht und am ersten Tag gemütlich gefrühstückt. Ich war spazieren in Potsdam. Ich habe mir das Haus aber auch ein bisschen angeguckt. Wir haben auch meine Kollegen von Greenpeace investigativ, da muss man unterscheiden, es gibt die Aktivistenabteilung bei Greenpeace, das machen Kampagnen, und es gibt das Investigativressort, die machen klassische Recherche. Und da haben die unterstützt, indem sie vorher da waren. Ich kenne den einen von denen, der es leitet. Und die haben dann auch Autos davor gestellt mit Kameras und so weiter. Also das war die Recherche ein bisschen vorhinein. Und dann war ich tatsächlich drin, habe da übernachtet, 2 Nächte, ja. Und bin dann reinspaziert, so wie man das macht. Also die Hausbesitzerin sagt, ich sei sehr wieselig gewesen, ich sei penetrant gewesen, und ja, das war ich. Also das war, wenn ich da ganz höflich und wie ich sonst vielleicht mich verhalten würde in einer sozialen Situation, wo klar ist, du gehörst hier nicht dazu, verpiss dich bitte, dann geht man ja weg. Also ja. Da muss man dann schon sagen, nö, ach, ich möchte aber hier unbedingt Kaffee trinken, und wo ist denn das Personal, und ich habe bezahlt. Also mein Cover war so ein unangenehmer, aufdringlicher Gast.
Ist wahrscheinlich auch nicht die leichteste Rolle, in die man schlüpfen muss, wenn man sonst nicht aufdringlich ist. Du hattest gesagt, es mussten die Kriterien für eine investigative Recherche überhaupt erstmal gegeben sein. Also zum Beispiel, dass ihr nicht anders an die Infos kommt und so. Vor dem Hintergrund, dass ihr euch dazu entschieden habt, das trotzdem zu machen und offensichtlich ja einiges herausgefunden habt, was würdest du jetzt, nachdem die Recherche abgeschlossen und veröffentlicht ist, sagen, was war das Hauptfinding, was war der Kern eurer Recherche?
Das ist immer, wenn man dann so einen Haufen Informationen vor sich hat, schwierig zu identifizieren. Das, was die Gesellschaft rückgespiegelt hat, ist eindeutig die Sache mit der Staatsbürgerschaft, dass selbst die ausgewiesen werden können sollten. Und Ausweisung ist jetzt ein spannendes Wort. Man kann natürlich Remigration auch auf verschiedene Art und Weisen übersetzen. Ich sage jetzt Ausweisung, weil der Verfassungsschutz das selber so übersetzt. Also wenn man sich anschaut, wie die auf der Verfassungsschutz-Webseite das beschreiben. Der Duden hat das auch so bezeichnet. Also Remigration ist ein Wort, ein völkischer Tarnbegriff, der dort besprochen wurde. Und wenn es dann darum geht, er sprach von 3 verschiedenen Kategorien von Menschen, die remigriert werden sollten, und ja, die mit dem deutschen Pass, das sei das größte Problem. Also das hat der Hauptredner, der Rechtsextreme Martin Sellner aus Österreich, mehrfach wiederholt, dieses Problem mit dem Pass. Und da kann ich jetzt noch viele andere Hinweise geben aus der Situation heraus, woran man das Völkische, das Planhafte festmachen kann. Also zurück aber erstmal zu diesen 3 Kategorien. Die 3. Kategorie, die er nannte, also nach Asylbewerbern und Menschen mit Aufenthaltserlaubnis, sind die, wie er nannte, nicht assimilierten Bürger. Also ich kenne nicht assimiliert als Begriff aus der Antisemitismusdebatte von Treitschke. Der hat vor ungefähr 100 Jahren oder vielleicht noch länger hat er sinngemäß gesagt, die Juden sind an allem schuld. Das war ein großer Eklat. Und dann hat er gesagt, nein, ich meine nur die Nicht-Assimilierten. Ja, und das hat also einen historischen Kontext, aus dem dieser Begriff kommt. Und jetzt heißt es, nur die nicht-assimilierten Staatsbürger, die sollen raus aus Deutschland, die müssen remigriert werden. Und ja, da hat man schon den Eindruck, der hat seinen Hitler gelesen. Aber jetzt gehe ich nochmal kurz drauf ein, was sind die weiteren Hinweise, die wir hatten für das Planhafte. Also natürlich der Brief, dort stand drin die Gesamtstrategie im Sinne eines Masterplans. Als er auf die Bühne kam, hieß es, jetzt kommt der Masterplan von Martin Sellner. Dann, nachdem er es gesagt hat, also zuerst ging es um Zahlen, Gerrit Huy hat nachgefragt, er hat gesagt, 45% der Menschen in Deutschland sind Ausländer. Er hat korrigiert, gesagt, nee, da geht es wahrscheinlich eher um ein Viertel. Aber es ging darum, sehr viele Menschen aus dem Land zu kriegen und wie mit maßgeschneiderten Gesetzen, mit Anpassungsdruck, und das sei ein Jahrzehnteprojekt. Und dann kam noch Gernot Möhrig, der sagte, ja, also dafür brauchen wir ein Gremium, das das alles vorbereitet, unter anderem logistisch, damit das schnell gehen kann und wir da nicht lange rumgrübeln.
Also könnte man sagen, das war das Wichtigste, was ihr herausgefunden habt, dass eben da so eine, dass eine Strategie erarbeitet werden soll, Menschen mit vermeintlich verschiedener Wertigkeit aus Sicht von zum Beispiel Martin Sellner. Dass das da so offengelegt wurde, dieser Masterplan.
Na, das, genau, also dass da miteinander besprochen wurde, Identifizierung der Probleme und Überlegung der Umsetzung, das sind alles planhafte Herangehensweisen. Er sprach auch von Bussen, die man da benutzen könnte.
Um die Menschen aus Deutschland so wegzuschaffen.
Ja, also es war alles relativ klar. Natürlich kann ich jetzt, also da kann man jetzt spekulieren, ja, die sind natürlich nicht in Handlungspositionen, wo sie wie vor 90 Jahren die Wannsee-Konferenz, das waren ja Nazis, die waren in richtigen Funktionen, ja, die konnten das viel klarer umsetzen. Die haben da auch nicht von wir werden sie ermorden gesprochen. Sie haben da auch von Konzentrationslagern gesprochen und so weiter. Das ist, da geht es jetzt nicht, glaube ich, um die einzelnen Worte.
Mhm. Hauptaussage insgesamt, dürft ihr auch weiter verbreiten. Das haben Gerichte entschieden, damit gibt es kein Problem. Trotzdem hat sich vor allem in der Medienlandschaft weiter eine Debatte entsponnen.
Ja, das ist total spannend, das ist irre, ne? Das selbst, also ein Jahr später wurde entschieden, einen ganz, ganz großen Artikel, ich glaube, die haben 4 bis 6 Monate lang daran recherchiert.
Meinst du den Artikel in der Zeit?
In der Zeit, ja. Mhm. Also das ist ein sehr spannendes Stück.
Diese Kritik, die wir schon mehrfach angesprochen haben, da ging es eben darum, ob ihr durch Storytelling einzelne Aspekte zu sehr zugespitzt habt. Und wir hören jetzt mal gemeinsam in eure Recherche rein, einen Ausschnitt, um uns genauer vorstellen zu können, was gemeint ist, auf welche Abschnitte sich das vielleicht bezieht und wo ihr eure Rechercheergebnisse vielleicht in ein größeres Narrativ einreiht. Wir befinden uns in diesem Abschnitt in der Villa Adlon und mit dabei ist auch Martin Sellner, den du schon angesprochen hast, der einer der Hauptredner war. Martin Sellner ist aus Österreich und Gesicht der rechtsextremen Identitären Bewegung. Das ist eine völkische Gruppierung. Und in seinem Vortrag geht es eben um die Möglichkeit, wie man Menschen aus Deutschland verdrängen kann, wenn sie im Sinne Sellners nicht assimiliert genug sind.
Reingehört. Draußen zerfällt der Schnee zu grauem Matsch. Die Runde aber ist laut Quellen bestens aufgelegt. Für sie ist es eine gute Zeit. Organisator Gernot Möhrig sagt, er sei normalerweise eher ein pessimistischer Typ. An diesem Tag aber schöpfe er Hoffnung. Und das hat unter anderem mit dem Masterplan des rechten Vordenkers Sellner zu tun. Eine Idee ist dabei auch ein Musterstaat in Nordafrika. Sellner erklärt, in solch einem Gebiet könnten bis zu 2 Millionen Menschen leben. Dann habe man einen Ort, wo man Leute hinbewegen könne. Dort gäbe es die Möglichkeit für Ausbildungen und Sport. Und alle, die sich für Geflüchtete einsetzten, könnten auch dorthin. Was Sellner entwirft, erinnert an eine alte Idee. 1940 planten die Nationalsozialisten, 4 Millionen Juden auf die Insel Madagaskar zu deportieren. Unklar ist, ob Sellner die historische Parallele im Kopf hat. Womöglich ist es auch Zufall, dass die Organisatoren gerade diese Villa für ihr konspiratives Treffen gewählt haben. Knapp 8 Kilometer entfernt von dem Hotel steht das Haus der Wannsee-Konferenz, auf der die Nazis die systematische Vernichtung der Juden koordinierten.
Diese Passage wurde von journalistischen KollegInnen kritisiert, weil sie eine Analogie zur Wannsee-Konferenz der Nazis 42 aufmacht, wo eben der Holocaust organisiert wurde. Ja. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, oh, super gelungenes Storytelling, oder aber die Assoziation ist schief, die da erzeugt wird. Ja. Weil, wie du es eben zum Beispiel gerade schon gesagt hast, die Leute, die dieses Mal in der Villa Adlon waren, nicht in politischen Entscheidungsträgerfunktionen sind, wie die Nazis damals während des Dritten Reichs. Oder vielleicht auch, weil die in der Villa Adlon 2023 eben die Vertreibung von Menschen versprochen wurde und nicht die Vernichtung.
Ja.
Was denkst du denn heute, über ein Jahr nach der Recherche darüber, findest du, ihr habt falsche oder irreführende Parallelen gezogen? Habt ihr zu viel Storytelling angewandt?
Ich glaube, das Wort Storytelling ist hier irreführend. Also ich glaube, mit der sozusagen jetzt wirklich handwerklichen Methode kommen wir da nicht weiter. Die Frage des Vergleiches ist total berechtigt, denn der Holocaust ist ein singuläres Ereignis. Es ist nie dasselbe und wir schreiben da ja nicht, das ist offenbar dasselbe wie, sondern wir schreiben, das erinnert daran. Mhm. Ja, und warum erinnert das daran? Diesen Vergleich, den haben nicht wir erfunden, den machen die selber. Ja, also das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Unterschied. Wir drücken denen nicht einen historischen Kontext auf, sondern Sellner sagt auf Seite 25, Fußnote 6 seines Buches Regime Change gegen Rechts, ganz klar die Analogie zum Holocaust.
Benutzt er das Wort Holocaust?
Ja, da geht es um die, wenn man sich die Fußnote anguckt, um die Erinnerung des an den Holocaust. Das muss sich ändern. Es geht immer wieder, das kann man jetzt, gestern habe ich es wieder gesehen, Kubitschek und Beckkamp, die beiden haben diskutiert, ganz zentral ist nicht nur die Medienlandschaft auf den Kopf zu stellen und die zu brechen, wie die sagen, sondern und alternative Medien aufzubauen, sondern die Erinnerung an die Zeit des Holocaustes zu ändern, die erinnerungspolitische Wende, Hitler war ein Kommunist, das ist alles Dinge, was Alice Weidel gesagt hat, die sich da einreihen in das Verwischen der Vergangenheit. Mhm. Ja, und diese Darstellung von wir sind alle dem unterworfen, diesem Bild, dass es diesen Holocaust so gab, wie wir ihn beschreiben in der Geschichtsschreibung. Und das ist deren Agenda. Ja? Und darauf beziehen die sich immer wieder. Und ich habe eben schon mal gesagt, es geht bei den Vorstellungen, die sie haben, ich habe Treitschke genannt, aber ich kann auch sagen, Martin Sellner sprach von Remigration im Dezember und in einem Video bei Kompakt, und da nannte er die Zahl 6 Millionen.
6 Millionen bedeutet, es sind eben explizit mehr Leute gemeint als nur, in Anführungszeichen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. 6 Millionen muss dann Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft auch meinen, richtig?
Und es ist eine Zahl, die aus der Geschichte bekannt ist, von 6 Millionen, die von Deutschen ermordet wurden. Also ich glaube, das darf man da nicht einfach so als, wie kommt der auf diese Zahl? Ja, das ist ja, das hat ja überhaupt keiner andere statistische Hintergrund, wie ich weiß. Also es sind Codes, die haben ihren Hitler gelesen und die spielen damit ganz aktiv. Also das sind Dinge, die darf man nicht vergessen. Und wenn man dann sagt, dieses Treffen von Rechtsextremen, die sich immer wieder auf die Nazis, auf den Nationalsozialismus beziehen, die am Anfang ihrer Konferenz übrigens, und das habe ich auch der Zeit zur Verfügung gestellt, dieses, finde ich, nicht unwichtige Detail, dass am Anfang ein Gedicht eines Rechtsextremen Konrad Windig abgespielt wurde. Und das ist ein Hinweis auf das Völkische. Und das haben alle gehört. Wir eröffnen eine Konferenz mit einem rechtsextremen Gedicht und niemand sagt, ey, Moment, was soll das? Und dann beginnt es mit dem Masterplan. Naja, das sind Rechtsextreme und da muss man auch kontextualisieren, worüber reden wir hier? Wir reden von Rechtsextremen, die rechtsextreme Dinge tun, und das erinnert an diese Pläne.
Okay, also du sagst praktisch, ihr musstet gar nicht die Entscheidung treffen, machen wir Storytelling oder nicht, sondern das Storytelling wurde euch so ein bisschen schon serviert.
Nochmal, ich glaube, Storytelling ist hier nicht das richtige Wort. Also diese Sätze, die der Erinnerungsvergleich kommt, das sind Sätze, die sind ja auch Tatsachenbehauptungen. Also das ist ja auch, legen denen ja nichts in den Mund.
Trotzdem könnte man ja auch sagen, okay, ihr erwähnt, 8 Kilometer weiter weg ist das Haus, in dem die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Ist das nötig? Das war ja auch so eine Stelle, an der sich dann KritikerInnen aufgehangen haben.
Die Wannsee-Konferenz hat uns dann eingeladen daraufhin und hat gesagt...
Das Museum heutzutage?
Ja, das Museum hat gesagt... kommt doch her, und das ist ganz, ganz bedeutend, was ihr dafür einen Text gemacht habt. Von denen kam die Kritik nicht, also um das klar zu sagen. Nein, und das ist auch interessant, ja, wie, und das kann man natürlich machen. Man kann sagen, das war ein Kindergeburtstag, das war ein privates Treffen. Was man dann aber macht, ist, dass man eben den völkischen Kontext, den nationalsozialistischen historischen Kontext, in dem das passiert, aus dem diese Bewegung entstanden ist, dass man die negiert. Und das ist, glaube ich, medial, ja, also ich würde sagen, einer der wichtigen Steine der Brandmauer ist die Erinnerung an das Völkische und das Verständnis für das Funktionieren von Rechtsextremismus und rechtsextremen Strukturen. Und die muss man eben benennen.
Also du sagst, die Art, das so aufzuschreiben, was vielleicht gar kein Stilmittel ist, sondern einfach eine logische Schlussfolgerung aus dem, was da passiert ist, ist auch Voraussetzung dafür, dass Menschen sich dessen bewusst bleiben, was das alles bedeutet, was die Leute organisieren.
Die spielen mit den Erinnerungsmomenten. Wenn die sagen, wir können doch auch 2 Millionen Menschen nach Nordafrika schicken und die können dort Sport und Kultur machen und dann geht es denen doch gut. Also dieses Sport und Kultur und das geht denen doch gut, das ist Theresienstadt. Das kennen wir aus der Geschichte. Das ist nichts Neues. Und also alle, die sich mit der Geschichte in Deutschland befasst haben, denen ist das sofort klar, dass das Anmerkungen sind dahin. 2 Millionen Menschen nach Nordafrika, das ist eben, und es wurde auf der Wandekonferenz besprochen, dieser Plan, der Madagaskar-Plan, das erinnert daran. Also, und dann zu sagen, ja, nee, aber der meint das bestimmt anders. Also der meint das ja bestimmt wirklich bei Remigration bestimmt auch nur die Kriminellen und er will bestimmt nur das, was Dänemark will, sagt er ja selber und das, was die CDU. Er sagt selber, ich möchte verwirren. Ich möchte zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Ja? Mhm. Diese Strategie ist eine von der Rechtsextremen, von der AfD bewusst entwickelte Diskursstrategie. Und wenn man darauf reinfällt, das kann man machen. Man kann das natürlich dann sagen, nee, ich möchte jetzt nur rechtspositivistisch mir genau angucken, was gesagt wurde. Und ja, da ist vielleicht ein Widerspruch, aber das heißt noch lange nicht. Dann ist man da reingefangen und ja, das ist, glaube ich, eine politische Entscheidung, ob man das möchte oder nicht. Dann schreibt man halt einen sehr politischen Text, der negiert und nicht aufklärt, nicht enttarnt, nicht benennt, was für eine Strategie die anwenden.
Wenn du das so sagst, klingt es ja auch so, als wäre es eben explizit euer Anspruch, eben zum einen zu benennen, aber vielleicht auch Menschen, also Aufmerksamkeit zu erzeugen, was ihr ja mit dem Text offensichtlich geschafft habt. Sind diese Parallelen auch deswegen explizit notwendig, um Menschen mit so einem Text zu erreichen? Also glaubst du, es hätte wirklich auch weniger Schlagkraft gehabt, dieser Text, wenn ihr das eben nicht so explizit deutlich gemacht hättet?
Ja, also, oder weiß ich nicht. Oder das ist jetzt so eine Spekulation. Ich glaube nicht, dass das an dieser einen Stelle hing, ganz ehrlich.
Es gibt da mehrere Stellen im Text, wo die dann immer wieder so als Beispiel rangeführt
werden. Ja, ich finde es gut. Die müsste man sich jetzt tatsächlich am besten mal angucken. Denn ich habe mir den Text mit einem Kollegen kürzlich nochmal angeschaut und der war völlig verwirrt, weil er meinte, das ist ja alles total faktische Beleglage. Da ist ja kaum Aufbau. Ihr seid ja sehr vorsichtig, in dem ihr das erinnert vielleicht an. Also ne, so, ich weiß nicht, ob das Wort vielleicht ist, aber das ist so, ihr seid da ja nicht, ihr seid ja mit Samthandschuhen und nicht so, das ist offenbar, was die darüber bums und so. Aber wenn man sich diesen Text anguckt, dann ist der sehr dicht an, ja, es passierte erstens, es passierte zweitens, dann sagte der, er sagte hinterher noch Folgendes, was er dann da sagte und das ist in folgendem Kontext. Und jetzt ist wichtig, handwerklich, eine Kontextualisierung kann ja nicht ohne Tatsachengrund passieren. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, wir führen hier gerade dieses Interview und es ist offenbar, du kommst gerade aus dem Urlaub. Denn dafür habe ich null Hinweise.
Ja? Stimmt auch nicht, ja.
Aber ich könnte auch nicht sagen, du schaust mich an, offenbar bist du müde oder so. Oder du hast gegähnt, offenbar findest ich, wenn du gähnst, ja, da könnte ich sagen, sie gähnt offenbar oder wahrscheinlich findet sie es langweilig, was ich sage. Es heißt nicht, dass du durchgefeiert hast, es gibt viele andere Gründe, aber du hast gegähnt. Es gibt einen Hinweis, es gibt sozusagen einen Kern meiner Kontextualisierung und ich könnte nicht einfach so jetzt sagen, du bist müde, so, weil dafür habe ich keinerlei Hinweise. Das ist vielleicht so ein, deswegen, wenn man sich die Sätze anguckt, die wir da geschrieben haben, wir greifen die nicht aus dem Himmel, wir streuen da nicht ganz viel aufgebauschtes Zeug da rein, sondern wir haben immer gut überlegt, wo kommt das her, was ist da los und da von diesen Einordnungen gibt es. Man kann mal durch einen Text, vielleicht wollen das Ihre Schülerinnen mal machen, das fände ich interessant, mal zu gucken, wie viele sind Tatsachenbehauptungen, wie viele sind Einordnungen mit Tatsachenkern und wie viele sind davon völlig frei. Mhm. Also da freue ich mich über eine E-Mail, wenn das jemand sich die Mühe machen will, das mal durchzuzählen und zu markieren im Text. Das würde, glaube ich, der Sache dienen, dass man das mal aufklärt. Denn da wurde viel drumherum getanzt.
Vielleicht in einem kurzen Satz. Was war denn das Ziel eurer Recherche?
Aufklärung.
Aufklärung?
Also das Ziel der Recherche ist immer zu verstehen, ich meine, die Forschungsfrage, mit der wir losgegangen sind, ist, was ist die Strategie, was ist der Plan? Ja? Und da haben wir ganz gut sehen können, es gab verschiedene Strategien, es wurde auch von einer Kampagne gegen die Medien gesprochen, die letzten Sommer dann stattfinden sollte. Und davon habe ich jetzt nichts gesehen, aber verschiedene Strategien und Pläne der AfD, der neuen Rechten und wie die Netzwerke miteinander funktionieren. Das gab ja auch Mario Müller, der sich damit gebrüstet hat, dass wie sehr er die Antifa jagen will, wie er sagt, das größte Problem sei die Antifa für die Rechten. Ohne die wären die noch viel weiter. Es gab diese Überlegungen, Also diese Darstellung von Sachsen-Anhalt, also als Paradebeispiel für ein völkisches Deutschland, was Ulrich Siegmund vorgestellt hat mit einem anderen Stadtbild, ja, diese ganzen Dönerläden, die sind ihm Dorn im Auge und so weiter. Und der wollte Geld an der Partei vorbei.
Es gibt viele Punkte, an denen ihr Aufklärung nötig findet. Um da vielleicht nochmal einzugrätschen, Aufklärung ist wahrscheinlich ein ziemlich gängiges journalistisches Ziel von Texten, von Recherchen. Trotzdem verlässt Korrektiv oft oder gerne die Wege des klassischen Journalismus. Zum Beispiel wollt ihr auch eine redaktionelle Gesellschaft?
Die wollen wir nicht, die haben wir.
Die haben wir.
Das ist unsere Perspektive. Ja? Die Redaktion hört nicht an der Türschwelle auf.
Genau, vielleicht um es nochmal zu erklären. Also redaktionelle Gesellschaft meint an sich, dass sich BürgerInnen an Recherchen beteiligen.
Nein. Da denkst du in der Redaktion. Und zwar die geschlossene Redaktion. Und ich lade euch BürgerInnen ein, wenn ihr möchtet, euch zu beteiligen. Schickt mir Hinweise oder schreibt mal einen Text oder Video. Ich veröffentliche es für euch. Das meine ich nicht. Ich meine, dass der Unterschied ist 50er Jahre, wir hatten da Fernsehen, wir hatten, und nicht ich meine das so, sondern das ist die These von verschiedenen auch Wissenschaftlern, der wir nachgehen. Damals wurden die sogenannten Gatekeeper-Medien, da gab meistens alte weiße Männer, die die Welt eingeordnet haben, die recherchiert haben und dann den Kommentar dazu veröffentlichen. Und die sagten, ja, das könnt ihr jetzt lesen und wenn ihr wollt, geht in die Kneipe und besprecht es. Aber das war's. Es geht nicht um das, was wir wollen. Es ist ein Beschreibungszustand. Also wir haben eine Gesellschaft, da hört es nicht damit auf, dass ich veröffentliche, sondern es geht erst dann los. Also ich veröffentliche, es wird kontextualisiert im Text eingeordnet, es gibt Beleglage und dann beginnt es. Dann geht es mittlerweile auch vor Gerichte. Es geht aber vor allem in sozialen Medien los. Es wird zentrifugiert, Informationen, die werden zerhackstückelt, die werden in verschiedene Kontexte gepackt. Und das müssen wir mitdenken. Ja? Also das Medium ist nicht mehr nur die Webseite oder das Fernsehen oder die Zeitung.
Das heißt, redaktionelle Gesellschaft als ein Ding, was wir laut Korrektiv schon haben und was ihr auch unterstützt. Insofern verlässt Korrektiv vielleicht auch gern klassische Wege des Journalismus, als dass du auf Tour bist mit dem Programm Schwarz-Rot-Braun und da stellst du auch deine Korrektivrecherche vor, aber du wirbst auch für ein AfD-Verbot. Ist das noch Journalismus oder schon Aktivismus?
Das ist ein Kommentar, ja, das ist ein, genau. Also diese Show ist eine Einordnung und da mache ich auch ganz klar, transparent meine politische Position. Ich glaube auch eine Partei, die die Presse so einschränken will, die ganz offen damit umgeht, sie nennen es, es muss gebrochen werden. Ja, das ist sozusagen das, was ich immer wieder höre aus rechtsextremen Kreisen. Und da war jetzt Kubitschek im Bundestag, ja, der hat da geredet mit dem AfD-Abgeordneten darüber und das war eine zentrale Säule, die existierende Medienlandschaft brechen. Und ich glaube, als Medienschaffender, als Presse, als Journalist sehe ich mich natürlich als einen wichtigen Teil der Demokratie. Also dass ohne eine freie Medienlandschaft haben wir keine freie Demokratie mehr und das ist Teil des Grundgesetzes, da bin ich jetzt Grundgesetz Ultra vielleicht, aber was ich da eben auch sehe, ist eine Partei, die das Demokratieprinzip angreift, Menschenwürdeprinzip, Menschenrechtsprinzip und so weiter, die sind eine Gefahr dafür, dass wir eine freie Gesellschaft haben und dass wir uns austauschen können. Und in dem Sinne bin ich absoluter journalistischer Aktivist. Ich möchte, dass wir uns informieren können. Ich möchte, dass die Aufklärung weiter stattfinden kann, dass die Menschen verstehen, ja, wie die Welt funktioniert, so gut wie möglich, damit sie handeln können. Das ist die Aufgabe von Journalisten und dafür werde ich auf jeden Fall versuchen, immer gerade zu stehen.
Ich war ja auch bei deinem Vortrag und da meintest du, Menschen verstehen oft nicht, dass man mehrere Berufe in einem Leben haben kann.
Ja.
Du warst vor deiner Zeit als Journalist bei Korrektiv, warst du sagst selbst Aktionskünstler, andere würden dann vielleicht einfach sagen Aktivist.
Sagen heute noch Leute, also auch über viele andere Kollegen sagen die Aktivist. Ich finde auch, die meisten Texte, die wir in der Zeitung lesen, sind sehr, sehr politisch gefärbt. Also da würde ich glaube, diese Grenze ist total schwimmend.
Ja. Da hakt nämlich gleich meine nächste Frage noch ein. Du hast auch das Pen-Kollektiv gegründet und wodurch dich vielleicht auch viele kennen, du hast mal Beatrix von Storch eine Torte ins Gesicht geworfen aus Protest.
Die hatte ich damals getroffen in Kassel, ja.
Wenn du sagst, die meisten journalistischen Texte haben, wie hast du es gerade formuliert, haben
einen
politischen Bias. Was unterscheidet denn an deiner Arbeit heute als Journalist von der damals als Aktionskünstler oder Aktivist.
Das ist jetzt, als würdest du fragen, du warst Koch und jetzt bist du Geigen, spielst du Geige, was unterscheidet das denn? Also es sind unterschiedliche Instrumente, das sind unterschiedliche handwerkliche Abfolgen.
Ja? Gleichzeitig hast du mit beiden irgendwie das Ziel aufzuklären und irgendwelche Zusammenhänge darzustellen, oder?
Ja, aber das eine arbeitet mehr mit Kommunikationsguerilla und das andere mehr mit klarer Berichterstattung. Ja, also das ist, ein Tortenwurf kann man mit einem Text auf der Webseite nicht vergleichen. Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Formen der Kommunikation, wenn sie auch gemein haben, dass sie sich mit Rechtsextremen beschäftigen. Deswegen schauen wir uns das mal an. Also ich glaube, die Trennung von Aktivismus und Journalismus und Kunst übrigens auch, ist eine tief bürgerliche Fantasie der Abtrennung dieser, ja, die manchmal auch viel mit Eitelkeit zu tun hat. Also ich kriege das oft mit, dass zum Beispiel ein Journalist, der mich kürzlich interviewt hat, der sagte, ja, ich kann ja gar nicht politisch sein, ich bin ja Wirtschaftsredakteur. Und dann dachte ich, ja gut, das sagt sehr, sehr viel darüber aus, dass du offenbar das versuchst zu verschleiern oder das selbst gar nicht wahrnimmst, wie politisch du eigentlich bist, indem du diese Mär, dass die Wirtschaft eine neutrale Macht sei, die nicht politisch sei und einfach nur Fakten und Zahlen und so, dass du das geschluckt hast. Also da bist du offenbar kein sehr guter Wirtschaftsredakteur. Und das würde ich dann eigentlich als eine Form des unbewussten Aktivismus beschreiben. Die Erfindung der Zeitung, La Gazette, wie wir sie heute noch kennen, in Frankreich, da war die Überlegung, wir machen einen objektiven Teil in der Mitte, wir machen rechts einen Kommentar, dann hat der Mann, der das gemacht hat, Treffen gemacht, ich glaube einmal die Woche oder einmal im Monat, wo er mit Menschen das besprochen hat, was die Informationen waren, die aktuell waren. Er hat sich für die Armen in der Stadt engagiert, hat dafür gekämpft, dass die Armut weniger wird mit Geld des Feudalherrn damals. Dieser Mann war Aktivist, er war Künstler, er hat sich überlegt, wie möchte ich das gestalten?
Aber heißt das, dass der Idealzustand eines Journalisten ist, dass er sich auch eben einbringt in Projekte und nicht nur darüber schreibt und berichtet? Weil ich glaube, alle, die journalistisch arbeiten, können ja aus irgendeiner Erfahrung selbst sagen, sobald man selbst wo drin steckt, ist es mühsamer und schwieriger, das Ganze von außen zu betrachten.
Absolut. Nein, also erstmal, ich bin ja gar nicht missionarisch unterwegs. Ich würde nicht sagen, so und so muss man es machen, das ist richtig. Nein, was ich eben sagen wollte, ist, dieser Mann war alles drei zwischen Kunst, Aktivist und Journalist. Ja, also da ist es geboren. Dann immer wieder zu sagen, ich bin aber Journalist und kein Aktivist, ist, glaube ich, oft eine Verschleierung. Gerade wenn man zu den Themen arbeitet von Menschen, die einen abschaffen wollen, sage ich mal, ne? Also die Pressefreiheit abschaffen wollen. Da, glaube ich, geht es nicht ohne Positionierung. Da in faschistischen Zeiten ist jeder Journalist, der seinen Job gut machen möchte und das Völkerchen nicht verschleiern will und so weiter, muss, also auf jeder Seite ist man immer Aktivist, egal ob man es verschleiert oder nicht. Jetzt die Frage, wenn man tief drin steckt, mit beiden Beinen in der SPD und man berichtet über die SPD, nein, tu es bitte nicht. Also du kannst dann natürlich einen Gonzo-Bericht machen und sagen, so fühle ich mich neben Olaf Scholz im Raum und alles ist kribbelig oder so. Das kannst du machen, das ist jetzt eher so ein Selfie-Journalismus, davon halte ich nicht so viel. Aber das Entscheidende ist doch, dass man ein gutes Team hat, eine gute Redaktion. Ich möchte ja nicht denken, und das ist auch eine Mär, dass wir die Dinge, die wir tun, alleine getan haben. Nur weil mein Name alleine drüber steht über dem Text. Ich bin ja in einem Kontext einer Redaktion. Ich bin aufgewachsen mit einer Sprache, die geprägt wurde, patriarchal oft, whatever. Ja, also mein Denken ist Teil einer Gesellschaft und ich bin Teil dieses Kollektivs, ja, dieses Kosmos. Und darin bewege ich mich. Darin muss ich eben überlegen, wenn ich über die SPD berichten möchte und ich bin da nah dran, ich habe vielleicht eine Quelle, weil ich da so nah dran bin, dann brauche ich andere Kollegen, die mich handwerklich einordnen, die redaktionelle Schritte mit reinbringen, um zu sagen, wie kann das ein unabhängiger, gut geprüfter, faktenbasierter und gut kontextualisierter Bericht sein?
Du hattest gesagt, immer herrscht politischer Bias hinter Berichterstattung. Mhm. In einem Satz, was war der Bias für euch bei der Korrektivrecherche?
Naja, habe ich eben gesagt, zum Beispiel die patriarchale Sprache. Okay. Also da wird nicht gegendert. Man könnte auch drunter schreiben, unter jeden Text, den wir schreiben. Dieser Text ist entstanden bei uns, würde ich sagen, gemeinnütziger Journalismus, hat eine gewisse Unabhängigkeit von Werbetreibenden, aber natürlich, es gibt auch Spenderinnen, die da uns unterstützen, und da versuchen wir dadurch die Unabhängigkeit zu stärken, dass wir von Spenden leben, und trotzdem sind wir in einer Struktur. Also diese strukturelle Abhängigkeit ist immer gegeben. Bei dem Text selber, Geheimplan gegen Deutschland, ist interessant, dass die Redakteure, die da mitgeschrieben haben, politisch, ideologisch sehr divers sind. Also wir haben da verschiedenste Perspektiven, von sehr konservativ über weiter links, über ich weiß nicht, vielleicht sind manche eher so, haben SPD-Schlag, ich würde es gar nicht, ich habe nie mit denen drüber geredet, aber das ist diese Multiperspektivität, ich finde, die sieht man auch in dem Text oder die spürt man irgendwie, die hat geholfen, da eine Unabhängigkeit zu steigern, aber wir sind Menschen in einer Struktur, wir werden nie komplett unabhängig und können uns davon nicht freimachen, das geht nicht.
In diesem Sinne vielleicht eine gute Überleitung zu diversen Fragen, und zwar unserer zweiten Rubrik.
Komm zum Punkt.
Die funktioniert ganz einfach, und zwar, ich fange drei Sätze an und du beendest sie. Dass ich mit dem Korrektivtext die riesige Protestwelle in Deutschland ausgelöst habe, ist für mich
unfassbar.
Um für meine Sicherheit als Investigativjournalist zu sorgen, würde ich bei einer verdeckten Recherche immer
ein Sicherheitsprotokoll durchgehen, Schritt für Schritt.
Und wäre ich noch Aktionskünstler, würde ich folgender Person eine Torte ins Gesicht werfen.
Bin ich ja nicht, also.
Aber wäre.
Ach, da gibt es, glaube ich, mehr als eine.
Wir haben gelernt, politischer Bias herrscht immer bei jeder Recherche, und jeder Journalist ist irgendwie in Zeiten, in denen es völkische Tendenzen gibt, auch Aktivist, sagt Sean Peters, Investigativjournalist von Korrektiv. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Sean.
Sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung auch.
Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch, dass ihr uns heute bei einer Folge von Reporter Insights zugehört habt. Das ist der Podcast von uns, der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Abonniert unseren Podcast gern, es hilft uns, gehört zu werden, und meldet euch mit Feedback jeglicher Art über Instagram. Dort heißen wir Reportageschule. Mein Name ist Katharina Osterhammer, und ihr hört in 2 Wochen wieder von uns. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.